Jesus Christus, der uns erlöst. Wir möchten nun zu einer ersten größeren Suchbewegung ansetzen und dabei die weltkirchlichen Glaubenserfahrungen der letzten Jahrzehnte ein klein wenig abtasten, darauf hin, wie denn darin die Erfahrung, erlöst zu sein und das Bekenntnis zu Jesus Christus als dem Erlöser seinen Platz gefunden hat. Das Christentum ist ja bekanntlich eine radikal geschichtliche Wirklichkeit und das bedeutet dann eben auch, dass die Glaubenserfahrung einer jeden Epoche eben eine unableitbar eigene Prägung hat, so dass eben die Erfahrung, erlöst zu sein, sich im frühen Mittelalter anders erschlossen hat als zu Beginn der Neuzeit oder eben in unserer späten Moderne oder wie immer man zu unserer Zeit sagen möchte. Der erlösende Christus, wie kommt diese Erfahrung und dieses Bekenntnis in der Glaubenserfahrung unserer Zeit, unserer jüngeren Geschichte der letzten Jahrzehnte vor? Das ist die Frage. Nun, wenn man sich auf den Weg einer solchen Erkundung der kirchlichen Glaubenslandschaft machen will, dann braucht man dafür einen kundigen Begleiter. Und es bedurfte keiner langen Überlegung, um zu wissen, wen wir uns auf diesem Weg mit uns wünschen würden. Und ich freue mich sehr, dass er auch bereit ist, diesen Weg mit uns zu gehen und begrüße herzlich Professor Dr. Roman Siebenrock. Professor Siebenrock ist einer jener Theologen, der sich immer wieder von den Fragen der Menschen, von den Fragen der Pfarrgemeinden, der Dekanate, der Diözesen von seinem Schreibtisch weglocken lässt und so ist er wahrscheinlich euch allen bekannt. Trotzdem an dieser Stelle drei Sätze zu seiner Person. Ist 1957 geboren, verheiratet, vier Kinder, Studien der Philosophie und Theologie in München und Innsbruck. Er ist seit 1985 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät in Innsbruck und seit März 2006 Professor für Dogmatik. Seine Theologie speist sich aus vielen Quellen. Drei scheinen mir in besonderer Weise prägend. Das ist zum einen John Henry Kardinal Newman. Mit ihm hat er sich im Rahmen seiner Dissertation beschäftigt. Es ist zum zweiten Pater Karl Rahner. Er war Leiter des Rahner-Archivs und hat seine Habilitation seiner Theologie gewidmet. Und es ist drittens wohl die Theologie des Zweiten Vatikanischen Konzils. Professor Siebenrock ist einer der Autoren im großen Herder-Kommentar zum Konzil. Lieber Roman, wir sind sehr gespannt auf die Exkursion durch diese Glaubenslandschaft der letzten Jahrzehnte und ich übergebe dir gerne das Wort.
Ich möchte mit einer kleinen These beginnen, damit Sie auch verstehen, was wir meinen, wenn wir sagen, das muss man präzise sein, nicht Jesus Christus hat uns erlöst, sondern Gott hat uns in Jesus Christus erlöst und wirkt diese Erlösung im Heiligen Geist weiter. Wir sollten also nicht sozusagen von vornherein eine Engführung darstellen. Und dann kommen zwei Realitäten immer wieder zusammen, die wir miteinander verbinden. Die eine Seite ist unsere Vorstellung von Gott. Spielt ja immer ein bisschen mit. Und gleichzeitig ist eine Vorstellung unserer Situation des Menschen. Und diese Situation des Menschen ist dadurch geprägt, dass sie von sich aus her, auch mit aller Anstrengung, Möglichkeiten, Wirksamkeiten und so weiter, sich aus der Grundmisere des Daseins nicht befreien kann. Da habe ich schon ein zweites Wort verwendet, nämlich die Übersetzung von Erlösung im Westen in Befreiung. Und wir müssen also zwei Momente miteinander verbinden, deswegen habe ich am Eingang eine Übermalung des Christusbildes, das ist ja immer auch der Fall in der Geschichte, von Rainer gebracht und gleichzeitig die Situation des Menschen im Labyrinth von Chartres versucht zusammenzufassen. Wobei das Chartres-Labyrinth, möchte ich Ihnen gleich mitgeben, das ist vielleicht für das 20. Jahrhundert so optimistisch, Das Labyrinth von Chartres, wie jedes richtige Labyrinth, ist ja kein Ort, wo man sich verirrt. Man kann sich in einem Labyrinth nicht verirren. Man muss nur tapfer weitergehen und allen Wendungen und Kehren glauben. Die moderne Zeit ist dadurch geprägt, dass sie das nicht mehr entziffern konnte, und deswegen hat sie Irrgärten gebaut. Und das Labyrinth aus den Kathedralen genommen, das schien ihnen zu komisch zu sein. In einem Irrgarten kann man sich tatsächlich verirren, in einem Labyrinth nicht. Weil das Labyrinth, wie Halbfass sagt, ist ein Symbol dafür, dass das Leben, auch wenn es noch so viele Wendungen und Kehren und Umkehren benötigt, in die Mitte kommt. Und insofern ist das meiner Ansicht nach ein schönes Bild für Erlösung. Nämlich nicht, was wir leisten, sondern was uns immer schon vorgegeben ist in allem, was wir tun. Und diese Aussage, diese Hoffnung, diese Grundüberzeugung, dass die Welt im Grunde genommen geordnet ist, dass sie lesbar wird, dass sie auch verstehbar wird, die zerbricht mit dem, was wir Moderne sagen. Und dann beginnt das Labyrinth. Dazu möchte ich jetzt nun zunächst einmal klar machen, das ist, da muss ich den Prediger ein bisschen erweitern, genauso wenig ein eindeutiges Bild Christi in der Geschichte gibt, wie es auch kein sozusagen einfachhinniges Standardmodell der Erlösung gibt. Mit dem Begriff Erlösung wird immer versucht zusammenzufassen, was Gott in Christus für uns getan hat, und dann korrespondieren durch die ganzen Geschichten, gerade unserer westlichen Tradition, das Christusbild und das Selbstbild des Menschen. Man kann sogar sagen, dass sich das Bild des Menschen im Westen am Christusbild sozusagen orientiert hat. Darauf werde ich Ihnen ein paar Orientierungen geben. Von daher möchte ich zunächst mal sagen, Erlösung besagt immer das, was Gott im Voraus zu allem, was wir tun und können, vermögen und mit tun. Das ist das berühmte Wort des Cooperare aus dem Trienter Konzil, das er immer schon für uns getan hat. Und dieses zu verstehen, wird dann auch schon im Neuen Testament in vielfältige Formen gelegt. Es gibt auch im Neuen Testament keine eindeutige Theorie. Also der Prediger aus unserem schönen Film war ein etwas eng geführter Pauliner. Der meinte, mit der Rechtfertigungslehre es auszudrücken, aber das ist nicht der Fall in anderen Schriften des Neuen Testamentes. Wenn man eine kleine Übersicht machen möchte, so kann man sagen, wie auch immer das näher hin verstanden wird, ich zeige Ihnen nachher die Standardmodelle, wird sozusagen die Frage nach dem Leben in Fülle zum Thema der Erlösungslehre. Und dieses Leben in Fülle ist auf dem Hintergrund zu verstehen einer tiefen Fraglichkeit des Menschen. Also einer Fraglichkeit des Menschen, die nicht nur persönlich, sondern sozial, geschichtlich und kosmisch trifft. Deswegen habe ich persönlich versucht, im 20. Jahrhundert deutlicher zu gestalten, was Erlösungserfahren heißt, persönlich, individuell. Dort scheinen wir sehr stark zu sein, da haben wir Power. Zweitens aber sozial, politisch und geschichtlich. Das geht schon ein bisschen besser. Und in der dritten Fall scheint mir, sind wir noch an Suchbewegungen, ohne wirkliche überzeugende Antworten zu haben, nämlich kosmisch. Nach diesem letzten Teil möchte ich nochmal verschärfen, weil sich in der Moderne, vor allem im 19. und 20. Jahrhundert, diese universale Welt, in der wir leben, in einer Weise erweitert, komplex gesteigert hat. Und diese Frage möchte ich gleich am Anfang hineinnehmen, dass Sie sich erstmal fragen müssen, wer wir überhaupt sind. Im Angesicht eines Universums, das 13,7 Milliarden Jahre unterwegs ist und auch so weit sich jeden Tag erweitert, wir also mit einer gigantischen Geschwindigkeit durchs Weltall fliegen, oben und unten, rechts und links, ist völlig gleich. Und dann frage ich Sie, wozu es uns Nanosekunden nichts in diesem Universum überhaupt geben sollte. Dem Universum fällt nichts, wenn ich nicht bin. Und dem Universum fällt gar nichts, wenn dieser blaue Planet nicht mehr ist. Und das ist die Frage. Wer gibt uns überhaupt einen berechtigten Grund, da sein zu können? Diese Frage möchte ich mit dieser modernen Frage aufreißen und Ihnen noch einmal ganz klar kosmisch, das ist überhaupt nicht negativ und auch nicht überhaupt kritisch, sondern eine einfache Konsequenz der Atomphysik und der kosmischen Physik des 20. Jahrhunderts. Wer sind wir angesichts des Universums? Mein Lieblingswort heißt Nanosekundennichtse. Und das ist schon ein bisschen übertrieben. Und von der Frage her stellt sich die Frage, wer kann uns ein Stichwort geben? Warum eigentlich? Und vor allen Dingen noch in einer Situation, das hat Walter schon angesprochen, der scheinbar bis zu den Intellektuellen jeden Couleurs, ganz egal welcher weltanschaulichen Richtung, so haben wir in Innsbruck es ausgedrückt, in einer Zeit der säkularen Apokalyptik wohnen. Nämlich, dass die meisten halt davon überzeugt sind, dass das Experiment Mensch schlecht ausgeht. Und da gab es auch schon einige paar säkulare Propheten, die gemeint haben, der Sinn des Menschen bestünde darin, dass Sand durch den Schädel des letzten Menschen rieselt. Diese zwei Momente gibt es. Und dann verstehen wir vielleicht, was es heißen kann, wir sind erlöst. Von dieser Voraussetzung her, die Schriftbilder und Schriftzitate, die ich auf dem Handout gemacht habe, lasse ich Ihnen für die Workshops und für Vertiefungen selber. Ich selber orientiere mich in der Schrift an personalsozialen Texten. Das ist vor allen Dingen die für mich Lieblingsstelle in Matthäus 11, wo Jesus fast das einzige Mal vielleicht authentisch über sich und sein Herz spricht. Ich bin demütig von Herzen, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, aber gleichzeitig gegenbalanciert mit der Bergpredigt, mit Matthäus 5-7. Und dann jene Bilder des Johannesevangeliums, in dem Jesus die gewohnten Ordnungen umgräbt. Meine Lieblingsstelle ist die Fußwaschung. Und immer wenn zum Beispiel das ganze Neue Testament davon spricht, man soll sich dieser Welt nicht gleich machen, spricht sie vom sozialen, politischen Umgang miteinander, von Hierarchien. Und dann sind es die großen Christushymnen der Paulusbriefe. Philipper und Kolosser, darauf werde ich später nochmal zurückkommen. Aber ich fordere Sie jetzt schon auf, fragen Sie selber, wo Ihr Herz in der Schrift schlägt. Also wo ist der Ort in der Schrift, wo Sie berührt sind? Wo Sie wirklich berührt sind, sodass Sie von dort her ein Wort für Ihr Leben bekommen. Auf das immer wieder zurückgehen und dem Sie vielleicht auch in diesen anderthalb Tagen nachgehen können. Es gibt viele Worte. Katholizität besteht immer darin, dass es mehr als nur ein Modell gibt. Immer viele. Ich möchte nun versuchen, diese Orientierungen noch einmal festzuhalten. Und das kann man auch festhalten mit der ganzen Tradition ohne große Schwierigkeiten. Erlösung ist die Vorgabe Gottes durch Jesus Christus im Heiligen Geist. Also Gott erlöst. Aus dem Grunde, wenn Sie sagen, Jesus liebt mich, Jesus hat mich befreit, dann sage ich Ihnen nur, naja, wenn in diesem Jesus nicht Gott selbst gegenwärtig und wirksam ist, dann ist das eine Täuschung. Wenn Erlösung im strengen Sinne, also angesichts unseres Kosmos, kann nur jene Wirklichkeit, und die ist selber fraglich geworden, nämlich Gott, der diesen Kosmos erschaffen, begleitet und vollendet, sagen wir. Unter diesem Niveau soll man nicht anfangen zu reden, sonst kann man Lösung anders verstehen, da zeige ich Ihnen auch zwei, drei Modelle. Aber Lösung im strengen Sinne des Wortes ist nur dort gegeben. Die persönliche Erfahrung, auf der sich sozusagen sich dann dieses eher allgemeine Wort einspielt, kann nun in verschiedener Weise gesprochen werden. Wenn Sie von Jesus Christus sprechen, Christus ist ja der messianische Ausdruck des Gesalbten, also des Retters. Und der hat sich meiner Ansicht nach in unserer Sprache am besten eingeschrieben in das Wort Heiland. Und da können Sie jetzt alles drunter verstehen. Der Heil macht, der mich liebt, der mich heil werden lässt, etc., etc., etc. Insofern ist in diesem Wort Heiland für mich einer der schönsten Titel Jesu in der alten Kirche zum Ausdruck gekommen, nämlich Jesus der Arzt. Heute würde man sagen, der Therapeut. In diesem Wort kommt also zum Ausdruck, dass mein Leben in der Begegnung mit dieser Botschaft, mit dieser Person, etwas empfangen und erhalten hat, dass es im ganz großen Sinne heil werden lässt. Das buchstabiert sich nachher aus. Ich möchte Sie dazu auch zu einer kleinen Überlegung einladen. Wir versuchen ja, unser Leben zu gestalten, indem wir, seit Aristoteles gilt das, auf der Sehnsucht des Weges nach Glück sind. Der Satz, mit dem Aristoteles seine nikomachische Ethik beginnt, konnte eigentlich nur so ein komischer Philosoph wie Kant, ein Deutscher, in Verruf bringen. Aber für mich ist es selbstverständlich, dass es lautet, alle Menschen streben von Natur aus nach Glück. Nach Glück. Und das hat etwas mit Befindlichkeit zu tun. Aus dem Grunde suchten auch die frühen Christen nicht unbedingt Leiden und Ähnliches, sondern sie suchten das Glück. Aus dem Grunde wird auch die Vollendung des Menschen bei Gott die Beatitude, die Glückseligkeit genannt. Aus dem Grunde heraus stellt sich die Frage, wo, wie und mit wem finde ich das wahre Glück? Und hier gibt es meiner Ansicht nach eine einfache Testfrage. Und alle unsere Gesellschaften bis zur Erschöpfung bieten ja Glücksbringer an, jede Menge, bis zur Erschöpfung. Und ich frage Sie, und machen Sie das Spielchen mit, und das ist für mich das Kriterium des wahren Glücks, was wäre es wert, ewig zu wehren? Also mit was hielten Sie es eine Ewigkeit lang aus? Jetzt gehen Sie einfach mal das durch, was Sie so in den Ferien gemacht haben. Ich würde sagen, spätestens nach 10, 20, 30.000 Jahren würde es schon ein bisschen langweiliger werden. Bin ganz dafür, dass der Mensch ewig lebt, wie manche ja behaupten. Er soll ruhig eine Million Jahre leben. Bin der festen Überzeugung, nach 100.000 Jahren gibt es nur noch das Problem des Selbstmordes. Halten Sie es so aus. Und das ist die alte Frage, was ist das Glück, dass es wert wäre, ewig. Und das heißt, präsent zu sein auf immer. Mit dieser Frage können Sie vielleicht auch dann testen, welche Erlösungs- und Glücksangebote Sie bekommen. Das heißt nicht, dass das alle andere schlecht ist, aber es ist vorläufig. Insofern fragen Sie, wo ist der Ort, wo Heil in diesem nicht überbietbaren Sinne gefunden und erfahren werden kann? Erfahren insofern, wie es immer nur bruchstückhaft, momentan und wir sagen sakramental, zeichenhaft im Aufschein bekommen. Weil wir immer in Raum und Zeit und immer in der Vergänglichkeit sind. Also das Anthropologische gegenüber des Wortes der Erlösung ist also für mich das, die Rede vom Leben in Fülle. Das ist übrigens die Mitte des Johannesevangeliums und selbstverständlich die Mitte der Schrift. Deswegen ist Gott ein Gott der Lebendigen. Aus dem Grunde ist er ein Gott, der aus der Knechtschaft herausführt. Aus dem Grunde ist es ein Gott, der eine Option hat und deswegen ist er zornig. Nimmt nicht alles so gleich hin. Das ist das Ende des Deuteronomiums, wo Mose uns sagt, im Kapitel 29 folgende, Leben und Tod lege ich dir vor, wähle das Leben. In dieser Situation, die immer absturzgefährdet ist des Menschen, heißt die Option des Evangeliums, die Option der Schrift, die Option des Gottes, Abrahams, Isaaks und Jakobs und Jesu, wähle das Leben. Und das möchte ich nachher aufschlüsseln in folgende Perspektiven, die Sie in dieser Zeit, in diesem Tag anregen sollten. Persönlich, individuell, sozial, politisch, geschichtlich, kosmisch, im Verhältnis Zeit und Ewigkeit und, das ist meine letzte einführende Orientierung, aus der Vorstellung, was Erlösung bedeutet und wie es in der Geschichte sozusagen auch vermittelt, eingeschrieben werden kann ins Leben, lassen sich auch die Praktiken der Kirche durch die Geschichte verstehen, weil sie sich, Anführungszeichen, als Mittlerin der Gnade, als Vermittlerin verstanden hat. Insofern ist auch dieses Heil den Menschen zugesagt, nicht nur in der reinen Innerlichkeit, sondern immer in der Geschichte und in einer sozialen Begegnung. Also von unserer Vorstellung von Erlösung und eines Lebens in Fülle her, bestimmen wir die innere Grammatik der Praktik der Kirche. Insofern ist dieses Thema, auch wenn es zunächst einmal sehr abstrakt sich vorstellt, eine unmittelbare Orientierung, so etwas wie ein Kompass für die Praktik der Kirche. Das haben Sie in diesem kleinen Film wunderbar gesehen. Nämlich von dessen Erfahrung her, von dessen Vermittlung her, hat sich auch die Praktik dieser kleinen Gemeinde obwohl rundherum alles im Unheil war, durch die Polizei ja auch ergeben. Somit möchte ich Sie zunächst einmal ein bisschen einführen in die großen Modelle der alten Kirche, die bis heute ja da sind. Und das erste sozusagen, zu dem ich mehr neige als zum westlichen, das der Walter erzählt hat, ist die byzantinisch-orthodoxe Tradition, die sehr stark vom Johannesevangelium ausgegangen ist und deren Leitaussage vielleicht in folgenden Orientierungen zu finden ist. Die Leitaussage für Erlösung bedeutet, was nicht angenommen wird, wird nicht erlöst. Annahme. Aus dem Grunde kann man sagen, dass die orthodoxe Tradition inkarnatorisch ist. Das entscheidende Tun Jesu Christi ist also die Annahme der menschlichen Natur und damit der ganzen Geschichte und der Welt und damit ihre grundsätzliche Veränderung. Und die Dramaturgie des Evangeliums, die wir im Westen etwas stärker machen, lesen Sie mal bitte das Johannesevangelium, ist nicht ganz so dramatisch. Weil im Johannesevangelium dieser Jesus Christus ist jene Wirklichkeit, die vom Anfang an in der Welt ist, die jeden Menschen, der kommt, erleuchtet, er ist das Leben, das Licht in allen. Und deswegen führt er seinen Auftrag durch, bis er sagt, es ist vollbracht. Und dass sich die Transformation eines Lebens, das dem Tod geweiht ist, in die Herrlichkeit. Und das drücken diese orthodoxen Traditionen mit dem Wort Vergöttlichung aus. Und haben dann den zweiten Sack, Gott ist Mensch geworden, damit wir göttlich werden. Der Logos ist sterblich geworden, damit wir unsterblich werden. Das ist der wunderbare Tausch. Und diese Theologie war immer davon überzeugt, dass es eine universale Hoffnung gibt. Wir kennen ja alle die große Frage, die mit Origenes kam, ob es eine Wiederherstellung von allem gibt, die berühmte Apokatastasis. Der Westen hat sich gefreut, dass es scheinbar verurteilt worden sei, aber es ist nicht so sicher. Aber es gibt auch orthodoxe Traditionen, die im Kern der Kirchenväter sind, Gregor von Nyssa und viele andere, die haben sich sogar überlegt, wie der Teufel erlöst werden könnte. Und die Einsicht ist ganz, ganz einfach. Nämlich die Frage, ob die Barmherzigkeit Gottes, die Liebe Gottes stärker ist, auf Dauer, als alles, was man Sünde nennen könnte. Die orthodoxe Tradition neigt dazu, im 20. Jahrhundert zu sagen, wir haben nicht das Recht, der Barmherzigkeit Gottes eine Grenze zu setzen. Und aus dem Grunde kann man vielleicht sagen, so sagte Karl Rahner auch über sein Werk, dass die Sünde nicht ganz so wichtig genommen wird, wie es vielleicht der Fall sein könnte. Ich bin auch der Überzeugung, dass der neue Katechismus der katholischen Kirche, lesen Sie das einmal nach, bei ca. 2800 Nummern sich genau ungefähr mit 6 oder 7 Stellen mit der Frage des Teufels beschäftigt und damit sind noch 3 Stellen Schriftzitate. Also auch die katholische Kirche heute legt den Wert nicht darauf. Aber das ist die Vergöttlichungslehre und die Dynamik einer universalen Hoffnung für alle. Das ist die byzantinische Tradition und die führt auch hinein in die ganze Frage der Annahme meiner selbst. Und John Henry Newman hat aus dieser Tradition gesagt, niemand kann an Gott glauben und sich selbst verachten. Niemand kann sozusagen Gott bejahen und sich selbst verneinen, weil ich nur mit mir Gott glauben und ihn bejahen kann. Ich selber lese diese Traditionen in dem Wort Jesu, das so etwas wie eine Orientierung sein könnte für den Tag. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Vergessen Sie bitte nicht alle 3 Orientierungen. Im 20. Jahrhundert hat man Gottes- und Nächstenliebe hochgehalten und das selbst hat man vergessen. Die westliche Tradition ist etwas anders, hat Walter schon sehr stark gesagt. Das heißt nicht, dass es die orthodoxe Tradition nicht geben würde. Aber es hat sich stärker herausgearbeitet über den späten Augustinus und dann über Anselm von Canterbury mit der Idee, dass durch die Sünde des Menschen ein so abgrundtiefer Bruch in die äußere Ehre Gottes, also in die Schöpfung gekommen wäre, dass nur sozusagen Gott selbst als Mensch dieses Missverhältnis wieder in Ordnung bringen kann. So hat man die Rechtfertigungslehre mit der sogenannten Satisfaktionslehre verbunden, mit der Genugtuungslehre und das ist auch biblisch, weil es sozusagen aus der Exodus-Tradition kommt, wo mit Blut der Bund zwischen dem Volk und Gott am Sinai geschlossen wird. Und auf diese Exodus-Tradition, da darf ich Sie erinnern, spielt Jesus eindeutig beim Abendmahl mit dem Kelchwort an. Eindeutig. Also insofern ist die Frage nach der Sühne Also nach der wieder in Ordnung bringen der Zerstörten, eine Aufgabe, die uns heute nach dem Erschöpfungstag im August und wahrscheinlich nächstes Jahr schon im Juli, meiner Ansicht nach sehr schön einholen wird. Das sind die zwei Modelle, die sozusagen durch die Geschichte geistern. Und wenn wir jetzt nun auf die Frage des 20. Jahrhunderts gehen, möchte ich zunächst einmal sagen, was sind die entscheidenden Entwicklungen, die überhaupt zur Frage der Erlösung im 20. Jahrhundert beigetragen haben. Also, was ist das Verständnis Gottes und des Menschen, die dazu beigetragen hat, dass im 20. Jahrhundert tatsächlich neue Erlösungsbilder, Begriffe und Vorstellungen eingezogen sind. Dazu habe ich Ihnen im Blatt einen, bin ein bisschen ein Schulmeister, mache immer Orientierung, bevor man sich verliert, einen kleinen Kompass Christologie gegeben. Meine erste These lautet, während in der alten Kirche von einer Selbstverständlichkeit der Göttlichkeit Jesu auf die Bedeutung seiner Menschheit gefragt worden ist, ist die moderne Frage sicher dadurch bestimmt, dass man zunächst einmal eine Begegnung mit dem historischen, geschichtlichen Juden Jesus von Nazareth im ersten Jahrhundert am Rande des Römischen Reiches in einer besetzten Zone sozusagen ausgeht. Aus dem Grunde gibt es eine reale Beziehung zu diesem Jesus von Nazareth. Und zwar als geschichtlicher Person. Das nenne ich sozusagen den Jesus der Geschichte, rechts unten, das haben Sie auch auf Ihrem Blatt. Und das ist die Begegnung, die Matrize drunter ist. Deswegen muss man im 20. Jahrhundert kommt, geht man nicht so sehr von der Göttlichkeit Jesu aus, sondern von der Begegnung mit Jesus, in dem Gott gegenwärtig ist. Auf welche Weise werden wir noch sehen. Insofern geht im 20. Jahrhundert, wenn man sie als besondere Erfahrung anschaut, nichts an der realen Geschichte oder der vermeintlich realen Geschichte der Begegnung mit diesem Menschen Jesus vorbei. Das beginnt nicht nur im 20. Jahrhundert, das muss uns klar sein, es beginnt eigentlich mit der pietistischen Tradition des 17. Jahrhunderts, die auch, das haben Sie in dem Film wunderbar gesehen, zu einer persönlichen Erlösungserfahrung führt, und haben sie genau in der gleichen Weise katholisch in der Herz-Jesu-Tradition und lesen Sie einfach mal im Gotteslob die Lieder, ich will dich lieben, meine Stärke, Jesus, dir lebe ich, Jesus, dir sterbe ich. Das sind lauter Lieder, die eine ganz unmittelbare Begegnung mit Jesus, und manchmal habe ich gedacht, die sind mir fast zu hoch erotisch. Aber lesen Sie einfach mal diese Lieder ohne Vorbehalt. Das ist die Voraussetzung für die Erfahrung von Erlösung im 20. Jahrhundert. Der zweite Punkt, hier hat sich das zum großen Teil das Konzil von Chalcedon, also die abschließende altkirchliche Orientierung, wie man von Christus sprechen sollte, bewährt. Ich möchte nun keine Dogmatik hier treiben, ist nicht mein Job. Aber man kann es so zusammenfassen, wenn du von Erlösung sprichst, dann trenne und mische nicht Gott und Mensch. Die menschliche Situation und die Gegenwart Gottes mische und trenne nicht. Bring sie zusammen. Liturgie und Diakonie. Gottesbegegnung und Selbstannahme. Gottes Befreiung und Gerechtigkeit. Mische nicht und trenne nicht. Bring es zusammen. Oder bring es in eine Beziehung. Das Dogma der Kirche hat nicht gesagt, wie man das tun soll. Ich liebe dieses Dogma deswegen, weil es nur sagt, was man nicht tun soll. Und ich bin der festen Überzeugung, Sie alle mischen kräftig zwischen diesen Polen hin und her in Ihrem persönlichen, sozialen und anderen Leben. Das ist gut so. Und aus diesen Experimenten kann man vielleicht ja auch morgen fragen, welche Erfahrung ist eigentlich in Vorarlberg lebendig? Diese Dynamik zwischen der, sozusagen, der Überlieferung und der geschichtlichen Begegnung mit Jesus, die unmittelbar eine biblische Orientierung kommt, aus dem gestaltet sich dann in der eigenen Biografie der persönliche Glaube, der sozusagen eine vielfältige Form annimmt und der auch immer wieder sozusagen seinen eigenen Pendant hat. Und dieser persönliche Glaube ist im 20. Jahrhundert immer irgendwie verbunden und beeinflusst durch nichtchristliche Traditionen, zuerst und vor allem durchs Judentum. Das war übrigens in der alten Kirche auch nicht viel anders, nur haben wir das überspielt. Heute stehen wir in der Situation, dass wir sozusagen die gesamten anderen Erfahrungen der Weltreligionen, das Wort, das wir ja morgen hören werden von der Achtsamkeit, klingt natürlich sofort nach Buddhismus, dass man immer wieder fragt, welche andere Wege der Befreiung und der Erlösung werden dort gestaltet. Und das hat nicht nur sozusagen einen Sinn für unser Interesse, sondern auch, das wird in der Kirche des 20. Jahrhunderts ganz wesentlich, für die Inkulturation, nämlich für die Einbürgerung und der Verkündigung des Evangeliums in diesen Kulturen. Wir haben seit dem 20. Jahrhundert wieder zum ersten Mal nicht europäische Grammatik in der Buchstabierung Jesu Christi und seiner Erlösung. Und wir sind noch immer unterwegs. Wir haben noch keine Ahnung, was da rauskommt. Mit Indien können wir uns noch ein bisschen sympathisieren, aber der Lehrer von Gottlieb Söhngen, der Lehrer von Ratzinger, sagte einmal, wenn die Chinesen einmal christliche Theologie treiben werden, dann werden wir erfahren, dass sie wirklich chinesische Theologie treiben, wenn uns Hören und Sehen vergeht. Pater Gutheins hat jetzt in Denzinger auf Chinesisch übersetzt, viermal so dick. In zwei, drei Generationen werden wir es erleben. Also im 20. Jahrhundert kommt hinzu, dass es nicht nur eine Vielfalt in einer Grammatik gibt. Wir sollen immer überlegen, dass wir in ganz Europa durch die mehr oder weniger Eliminierung des Judentums eigentlich in allem, was wir christlich reden, in der Grammatik von Aristoteles und Platon stehen. Und jetzt zum ersten Mal im 20. Jahrhundert wird diese Grammatik erweitert, wenn man gar nicht mehr so reden kann. Wenn Sie ein bisschen mal Chinesisch studiert haben, wissen Sie, das stimmt ja gar nicht so, wie wir uns das vorstellen. Insofern werde ich am Schluss ein bisschen hinweisen, was vielleicht noch am Kommen ist. Diese Orientierung ist mir wichtig. Und dann wird im 20. Jahrhundert selbstverständlich, was Sie auch in den Bildern haben, dass das Christusbild und das Menschenbild zusammenfällt. Vielleicht in der Kunstgeschichte das provozierendste und von manchen als heretisch bezeichnete Bild, aber ich liebe es heiß und innig, ist das Selbstporträt von Dürer in der alten Pinakothek, das im Grunde nach einer Ikone gemalt. Also die Gesichtsstrukturen sind genau die Masken, die die alten Ikonen hatten. Insofern ist das Christusbild und das Bild des Menschen miteinander in Beziehung, Korrelation und wechselseitige Aufklärung vielleicht. Beginnen wir bei der Frage des 20. Jahrhunderts und ihrer Erlösungserfahrung zunächst einmal mit ein, zwei kleinen Vorgaben. Im 20. Jahrhundert hat sich auch in der katholischen Theologie, das ist für mich die Matrix und das Grunddogma des Zweiten Vatikanischen Konzils, der spätaugustinische Pessimismus endgültig verflüchtigt. Der alte Augustinus, und das hat die Menschen geprägt bis in die Jugend von Vorarlberg hinein, vor 30 Jahren, war ich davon überzeugt, dass es keine große Hoffnung für uns gibt. Massa damnata. Man ist davon ausgegangen, auch der heilige Augustinus, der späte, hat sich nicht auf die bessere Seite gestellt, sondern hatte Heilsangst. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott, fragt Martin Luther. Die erste Orientierung der katholischen Kirche, wo das gebrochen worden ist, war ein Stück weit der Frömmigkeit die Herz-Jesu-Tradition, weil dort wurde gesagt, wenn du den Herz-Jesu-Freitag hältst, hast du einen guten Sterbetag. Die zweite Tradition, die hat mich sehr berührt, war die Marienfrömmigkeit, die Schutzmantel-Madonna. Als ich als kleiner Bub, wenn der Pfarrer mal wieder losgelegt hat über Sünde und hat mir gesagt, der muss wohl ruhig schwätzen, ich bin ein Kind Mariens und gehöre genau dorthin und um den Schutzmantel. Und das dritte Moment ist tatsächlich ein Durchbruch im 20. Jahrhundert. Noch einmal, das ist für mich die zentrale Bedeutung des Zweiten Vatikanischen Konzils, das davon ausgeht, was Karl Rahner 1938 zum ersten Mal zum Thema einer Gnadentheologie gemacht hat, dass Gott das Heil aller Menschen will. Das sagt man vom universalen Heilswillen Gottes. Das ist die Vorgabe. Gott will das Heil aller Menschen. Und das ändert meiner Ansicht nach die Grundstimmung der christlichen Symphonie. Ich weiß nicht, ob Sie alle sozusagen nicht schlafen können, weil Sie nicht wissen, ob Sie einen gnädigen Gott haben. Manchmal habe ich den Eindruck, das Ganze ist in die Gegenteil gekippt nach dem Motto, wir sind alle kleine Sünderlein und kommen in den Himmel rein. Auch wenn das sozusagen etwas salopp ist, ist mir diese Grundänderung, nämlich die Grundvorstellung, dass Gott das Heil aller Menschen will, auch die Entdeckung, die Frage nach dem inneren Wesen und der Mitte des Evangeliums. Und diese Mitte des Evangeliums wird nun immer wieder buchstabiert mit der zentralen Botschaft Jesu in den Synoptikern, nämlich das Reich Gottes. Diese Rede vom Reich Gottes wird sich dann später auch politisch, sozial entfalten, aber die Rede vom Reich Gottes wird in der Erlösungslehre, man könnte fast sagen, durchdrungen von der Grundüberzeugung des Johannes, die in seinem ersten Brief zum Ausdruck kommt, nämlich Gott ist Liebe, Agape, und wer liebt, ist in Gott. Insofern ist im Grunde genommen die Erfahrung der schenkenden und vernehmenden Liebe Gottes die Matrize, von der her wir sozusagen überhaupt die Vorstellung der Erlösung und unserer Erfahrung im 20. Jahrhundert buchstabieren können. Ich möchte jetzt nun beginnen mit den verschiedensten Dimensionen, wie man das erklären kann. Und der erste deutsche Rahmen, da wird aber uns die Monika nachher viel mehr erklären können, ist tatsächlich ein deutscher Rahmen, der zu tun hat mit der Ortlosigkeit des Menschen im Kosmos. Das sind ja die sozusagen von Freud herausgearbeiteten Beleidigungen. Der Mensch ist nicht mehr im Mittelpunkt, die Erde ist nicht mehr im Mittelpunkt. Und kann man überhaupt mir selbst und dieser ganzen Welt trauen? Urvertrauen oder Urangst? Kann man überhaupt eine ursprüngliche Zustimmung zu sich geben, angesichts dieser prekären, diffusen Lage, die nicht nur um uns ist, sondern auch in uns? Kann das jemand überhaupt? Kierkegaard hat das begonnen und viele andere. Es ist halt die Frage der Angst und der Sorge um sich selbst. Kann ich mich selbst anerkennen? Oder bedarf ich nicht für die Grundvollzüge alles, von Liebe, Anerkennung, Vertrauen, auch Vergebung, eine Zusage von einem anderen her? Und wenn wir uns das schon selber psychologisch vielleicht so richten, kann sich die Menschheit überhaupt selbst sozusagen anerkennen und vertrauen? Oder ist sie da nicht in einem Dauerstress? Was Walter vorher mit der Erschöpfung gemeint hat, ist für mich als Theologen gar nicht so verwunderlich, weil das ist die Konsequenz, was man früher Pelagianismus genannt hat. Wenn du laufend dich selber rechtfertigen musst, kommst du zu keinem Ende. Sie können ja einfach mal fragen, warum bin ich auf der Welt und welche gute Gründe gibt es? Spätestens nach 5 hört es auf. Dieses Moment sozusagen nannte Kierkegaard die Frage nach der Verzweiflung. Die Verzweiflung, nicht mehr selbst sein zu wollen, und die Verzweiflung, unbedingt selbst sein zu wollen. Und dazwischen, wo ist der Moment der Erfahrung des Erlöstseins? Ich selber buchstabiere das für mich mit dem Wort, es ist der Augenblick der fraglosen Sorglosigkeit um sich selbst. Wenn man sozusagen gar nicht mehr darum sich kümmern muss. Und das hat sich im 20. Jahrhundert in vielen, vielen theologischen Entwürfen ausgedrückt. Jesus als Arzt, als Therapeut, bei Wolf, der Jesus, der Mann. Monika Renz mit der Frage des Mystikers und des Urvertrauens und der Urangst. Bieser, der innere Lehre und der Arzt. Küng als das Beispiel Jesu eines vollendeten, wirklichen Menschseins. Und Rahners Suche der Christologie als Hoffnung, Liebe und Annahme des Todes. Mit der Frage, woraufhin kann ich denn leben und sterben? Kann ich meinen Tod annehmen und sterben? Alle diese Momente werden durchgezogen mit der Frage der Notwendigkeit und des unbedingten Anerkennung von Freiheit. Insofern gehört sozusagen in die Erlösungserfahrung des 20. Jahrhunderts die unbedingte Anerkennung von Freiheit. Und gerade in der deutschen Theologie wird das sehr stark gemacht, nämlich, dass Gott sich unbedingt zu dieser Freiheit des Menschen in Liebe entschieden habe. Das können wir auch nachher lesen in der Theologie des Martyriums. Darf ich sein? Wer bin ich überhaupt angesichts des Universums? Monod sagte dazu, wir sind Zigeuner am Rande des Universums, dass für unsere Schreie taub und für unsere Hoffnungen blind sind. Woher bekomme ich ein Stichwort? Das ist die erste Frage der Personalindividuellen. Auf der anderen Seite hat die Botschaft vom Reiche Gottes eine sozialpolitische Konsequenz ersten Ranges erfahren, die auch damit zu tun hat, dass die Kirche, Gott sei Dank, man müsste Garibaldi schon längst selig sprechen, aus dem Verhau der politischen Akteure herausgeflogen ist. Das ist die Konsequenz der Französischen Revolution, gegen die die Kirche lang gesträubt hat, und das Ende der konstantinischen Epoche, in der die Kirche immer, so oder so, ein politischer Akteur war. Das ist noch in manchen Ländern der Fall. Europa ist wunderbar gemischt. Aber dadurch, dass die katholische Kirche sich sozusagen aus diesem Spiel der politischen Mächte allmählich herausgezogen hat und es nicht nur als beleidigte Tante angenommen hat, sondern es erfahren hat als eine große Befreiung, wurde eines der wichtigsten Elemente des Reiches Gottes einer Kritik der sozialen und politischen Verhältnisse, wie sie sind. Insofern entwickelt sich tatsächlich eine kritische Kraft gegenüber dem Status quo der Welt. Und insofern kann man fast sagen, ein Christ ist ein Mensch, das ist noch nicht Erlösung, aber Befreiung aus den Notwendigkeiten scheinbar der Schemata, Der Christ ist ein Mensch, der sich mit dem Status quo der Welt nicht abfindet. Deine Hoffnung hat ihn überwältigt. Das ist die messianische Hoffnung Israels, nämlich die Frage nach Friede und Gerechtigkeit. Ich habe Ihnen Psalm 85 aufgeschrieben, wo es heißt, Friede und Gerechtigkeit küssen sich. Und insofern ist der Christ wie der Jude ein verwundeter Mensch. Er kann es nicht einfach für gut finden, dass es abläuft, wie es abläuft. Aus dem Grunde ist für ihn wahrscheinlich der erste Schritt aus diesem Zwang der Gegenwart, tatsächlich, es gibt eine andere Welt. Es gibt eine andere Möglichkeit. Die Menschen müssen nicht sozusagen sich wechselseitig ausbeuten und gewalttätig miteinander umgehen. Gewalt ist keine Notwendigkeit des Menschen. Das ist kein Naturgesetz. Aber wir glauben es nicht. Wir glauben es nicht. Ich bin überzeugt, das war das größte Wunder. Dass wir anfangen würden zu sagen, nein, Gewalt ist keine Notwendigkeit des zwischenmenschlichen Zusammenlebens. Und von dort her entwickelt sich dann Theologien in der Dekonstruktion, in der Aufklärung der realen politischen Verhältnisse. Eine der ganz großen Epochen ist natürlich die Theologie der Befreiung, die schon sozusagen die ganze Rückbesinnung auf die Geschichte der Kirche und mit der Neuorientierung am Exodus die Kirche dorthin stellt, wo es um die Freiheit und die Befreiung des Menschen geht. Dort ist ihr Ort. Ihr Ort ist also dort, wie es wahrscheinlich durch die Seligsprechung von Oscar Romero wahrscheinlich bald definiert werden wird. Insofern gehört dorthin auch eine neue Forschung des Martyriums, nämlich der Kritik sozusagen der Obrigkeit. Und damit kommt etwas ins Christentum, was lange Zeit sozusagen ein bisschen verdeckt worden ist. Die alte Kirche war nämlich davon überzeugt, ich meine die Kirche vor dem 3. Jahrhundert, vor dem 4. Jahrhundert, dass die Welt bald zu Ende geht und die Christen sozusagen eine Frist haben dieser Zeit. Insofern war dem Kaiser selbstverständliche Loyalität geschuldet, aber nicht Anerkennung als Gott und oberster Herr. Das haben die Christen nie gemacht. Als aber Konstantin die christliche konstantinische Reichsepoche eingeführt hat, haben wir nahtlos, bis in unsere Gebete hinein, schauen Sie mal im alten Schott, das Gebet für seine apostolische Majestät, das ist der Kaiser in Wien, was da gesprochen wird, und das hat sich tatsächlich geändert. Insofern steht die Kirche sozusagen nicht mehr sehr stark an der Loyalität, auch nicht mehr wie die evangelische Tradition in der Unterscheidung zwischen Reich Gottes und Reich der Welt, die zwei Reiche Lehre, sondern viel stärker bei der Offenbarung, wo die politische Macht, dass der Drache ist, der aufsteigt. Und demgegenüber sozusagen die Zähne gezeigt werden müssten, mindestens, wie Bonhoeffer sagt, dem Schicksal in die Speichen greifen. Insofern positioniert sich die Kirche auch dort und dort entwickelt sich auch so etwas, was man sagen kann, Befreiung aus ihrer eigenen Geschichte. Gleichzeitig, wenn sie sich dort sozusagen hineindefiniert, ist meiner Ansicht nach einer der spannendsten, noch gar nicht richtig wahrgenommenen Grundüberzeugungen, ich würde fast sagen, eine neue Eigenschaft Gottes erfunden worden von Johannes Paul II. Seit Assisi 1986 im Gespräch mit dem interreligiösen Friedensgebet, nämlich die Aussage, Gewalt ist kein Name Gottes. Wo auch immer von Gott gesprochen wird, er wird zerstört und überschrieben, wenn Gewalt damit verbunden ist. Religionsgeschichtlich, da müssten Sie einen Innsbrucker nicht fragen, ist das Gegenteil der Fall. Gott war immer die Tötungsmacht. War immer jene Macht sozusagen, die verwirft und erzeugt. Im Friedensgebet und in der späten Theologie Johannes Paul II. Kommt zum Ausdruck, Gewalt ist kein Name Gottes und man hat den Eindruck, das hat Wirkung. Bis heute. Wir sollten nicht unterschätzen, was es heißt, wenn der Großmufti von Saudi-Arabien, weil die ISIS sind im Grunde genommen die Kinder ihrer eigenen Theologie der Wahhabiten, das verurteilt. Da ist etwas geschehen in den letzten 20, 30 Jahren, wo ich sagen würde, das befreit uns noch einmal von der Vorstellung des gewalttätigen Gottes und bringt die Kirche wieder genau an den Ort, wo sie die Freiheit und die Würde der Menschen nicht nur zu bewirken hat, sondern radikal zu akzeptieren hat. Insofern ist der interreligiöse Dialog und die Frage der Religionsfreiheit für diese Kirche, wenn sie überhaupt Zeichen der Lösung Christi in dieser Welt sein möchte, essentiell und unaufgebbar. Deswegen ist Erlösung und Gottesvorstellung immer auch so etwas wie ein Kompass des Handelns der Kirche. Der dritte Teil, da bin ich etwas ratloser. Es gibt keine großen, vernünftigen Sachen dazu. Ich habe auch nicht viel zu sagen. Was Erlösung heißen soll, angesichts unseres Kosmos, Was überhaupt heißen soll, dass, stellen Sie sich einmal die Milliarden von Galaxien vor, dass irgendeine Galaxie irgendwo irgendwas mit diesem umherstreunenden Rabbi aus dem ersten Jahrhundert zu tun haben könnte, muss ich sagen, bin ich völlig überfragt. Hab keine Ahnung. Ich kann nur erzählen, womit ich mir meine Verlegenheit ein bisschen abbaue und wohin ich nachmeditiere. Und das ist, wie könnte es anders sein, der Prolog des Johannesevangeliums und die alte kosmische Tradition, die sagte, dieser Mensch Jesus von Nazareth, in dieser Begegnung dieses Jesus von Nazareth begegnet uns nicht einfach nur ein Rabbi, nicht einfach nur ein Prophet, ist mehr als Mose. Und dann beginnt das Neue Testament ein bisschen hymnisch zu reden, da darf man ja auch ein bisschen übertreiben. Die Theologen müssen dann darüber nachdenken, ob das stimmt. Und in allen diesen kosmischen, universalen Hymnen kommen zwei Momente der Christuswirklichkeit zum Ausdruck. Das eine ist aus dem Epheserbrief, wo es heißt, Gott habe in Jesus Christus den gesamten Kosmos mit sich versöhnt. Und wir haben den Dienst der Versöhnung zu tun, sagt man dann über die Kirche. Das zweite ist sozusagen die Kenosis-Tradition des Philipperbriefes. Und das ist auch eine neue Entdeckung der Christologie, nämlich die kenotische Christologie, der Demutschristologie. Und dann der wunderbare Johannesprolog, wo es heißt, in diesem Jesus von Nazareth ist jener Logos, jene Grundsage, mit der Gott die Welt erschaffen hat und die er in sich selber ist als Austausch und Kommunikation, Mensch geworden. Und nun fangen die Theologen, kritisch begleitet durch das Magisterium und das Rümpfen der Nase und der Euphorie der Glaubenden an, darüber nachzudenken, was es bedeutet, dass dieser Logos nicht nur in dieser Welt, in anderen religiösen Traditionen da ist, sondern was könnte es bedeuten, dass dieser Logos auch vielleicht in einer anderen Galaxie gegenwärtig ist. Aber eigentlich weiß ich es nicht, muss ich Ihnen ganz offen zugestehen. Was ich Ihnen am Abschluss noch geben möchte, ist eine kleine Idee, wie ich mir selber Erlösung buchstabiere. Das ist eine ganz kleine Idee, mit der ich selber versuche, das mir zusammenzureimen. Und ausgegangen ist es von der Theologie des Martyriums im 20. Jahrhundert, wo auch der Selige dieser Diözese Lampert der Fall war. In diesem Martyrium des 20. Jahrhunderts kann man auch bei Karl Lampert nachlesen, aber vielleicht am schönsten, auch bei vielen allen, kommt eine eigenartige Sprache zum Ausdruck, die A zu tun hat mit dem Durchgehen durch die Dunkelheit. Das hat das alte Martyrium nicht. Das waren alles ein bisschen Heroen. Das Zweite ist, ich habe immer den Eindruck, gerade bei den letzten Briefen, bei Pater Reinisch genauso wie bei Lampert, da reden die, wie wenn sie schon im Himmel wären. Immer gedacht, sind jetzt heroistisch oder was sind die? Und gleichzeitig kommt dort eine ganz bestimmte Beziehung zum Ausdruck. Und jetzt möchte ich Ihnen ganz kurz zusammenfassen, wie ich das lese, nämlich Erlösung als ein Sein aus einer neuen Beziehung. Durchbuchstabiert für unseren Weg mit der Frage, Tora, Regel Jesu, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich beginne sozusagen mit der, wie könnte es anders sein, mit der Innsbrucker Tradition des verhängnisvollen sozialen Zusammenhalts. Nach dem Motto, wenn sich alle lieben in einer Gruppe, fragt ein richtiger Innsbrucker, wo liegt die Leiche? Auf welche Kosten haben wir das gemacht? Das ist auch eine der sozialpolitischen Theorien, mit der die Befreiung, die Erlösung durch das Evangelium gesehen wird, brauche ich nicht erzählen, Sündenbockmechanismus etc. Was daran für mich aber ungeheuer richtig ist, also wenn Sie auf der Ebene Ihrer sozialen Beziehungen gehen, ist immer irgendwie Verhau. Ich kenne keine Familie, wo das nicht ist. Am liebsten möchte man das lang weghaben. Und am liebsten 200 Kilometer Distanz. Aber es stellt sich die Frage, ob man das damit aushält. Also wenn wir auf der Ebene, dieser Ebene, ich und du und so sozial sozusagen versuchen, die Sachen zu kitten, würde ich sagen, da werden wir uns ermüden. Wird nicht gehen. Wird nicht gehen. Es schaukelt sich hoch in diesem Prozess. Insofern bin ich der Meinung, dass der Glaube an Jesus Christus, und das ist die Theologie der Taufe für mich, uns Folgendes vorschlägt. Ich bin nicht einfach nur der konstituiert wird durch seine sozialen Beziehungen. Ich sage es ganz persönlich, ich bin nicht nur der Sohn meines Vaters, sondern, so heißt die Taufe, ich bin Kind Gottes. Ich bin Bruder Jesu Christi, insofern werde ich aus diesem Schlamassel der Beziehung herausgenommen, in eine neue Beziehung hineingenommen.
Pater Knauer nennt das, Glauben heißt Teilhabe am Gottesverhältnis Jesu. Ich darf sozusagen alles, was man von mir sagt, nochmal beiseite schieben und,
da hat der Prediger ganz recht gehabt, mich in Jesus hineinversetzen, aber dazu brauche ich nicht unbedingt heitere Gefühle.
Das geht bei der Taufe auch ohne heitere Gefühle. Das geht einfach als Zusage der Glaubensgemeinschaft. Und die konstituiert mich neu. Ich bin also ein Kind Gottes und nicht einfach die Folge meiner Eltern und deswegen habe ich auch nicht die Wünsche meines Vaters zu erfüllen. Und von dort her werde ich mir neu geschenkt. Das ist Taufe. Aus dieser Beziehung zu Jesus von Nazareth werde ich mir neu geschenkt und kann mich auch in Differenz anschauen. Die schönste Gabe, die man hier bekommen kann, ist der Humor. Dass man über sich selber lachen kann und sich nicht allzu ernst nehmen muss. Und sich ab und zu auch wirklich vergessen kann. Das ist für mich der erste Ort, wo ich von der Sorge um mir selbst befreit werde. Dieser Moment ist ein Moment, der nicht allzu vorkommt, aber ist dann schön. Das zweite, was es mir auch gibt, ist, kann meine Nächsten anders anschauen. Ich muss sie nicht auf der Ebene der unmittelbaren Verwicklung, sondern ich kann auch sagen, auch diese Person ist ein Kind Gottes und ich schaue sie nicht an und ich handle auch nicht, wie er jetzt mir reagiert, also nicht mit der mimetischen Rivalität. Für mich als Vater ist es ganz wichtig, sonst kommt man sofort auf die Ebene der Pubertät. Sondern ich schaue ihn an, wie er sein könnte, wie er als Kind Gottes ist. Ich beantworte also es ganz anders. Ich kann mich also nochmal zu der Beziehung verhalten. Und das nennt man sozusagen ein neues Verhältnis zu mir und zu den anderen zu gewinnen. Das nennt man den Heiligen Geist. In dieser Form werde ich mir nicht einfach genommen, aber ich werde mir neu gegeben. Ich werde mir von meiner Selbstkonstitution her selbstrechtfertig genommen und darf mich selbst nochmal neu anschauen und damit auch den anderen und alle Beziehungen. Und das, glaube ich, ist die Torahregel Jesu. Die Torahregel Jesu ist keine moralische Vorschrift. Es ist ein Entdeckungszusammenhang. Und ich bin der Überzeugung, dass wir von dort her vielleicht eine Ahnung bekommen, was erlöstes Menschsein bedeutet. Von sich selbst her gelöst zu sein und mit den Augen Gottes, die uns im Evangelium beschrieben werden, die Menschen anschauen zu dürfen. Soweit komme ich jetzt zum Schluss meiner Ausführungen. Das heißt nun nicht, dass wir schon am Ende unserer Tage sind. Und auch die Kirche beginnt ja im Grunde genommen nicht, sich zu beenden und neu zu beginnen. Eines der merkwürdigsten Selbstbezeichnungen der Theologie in der Kirche vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil war, dass die Theologen der Überzeugung waren, das Glaubensgebäude ist fertig, man kann noch ein bisschen was über den heiligen Josef sagen, dann ein bisschen was über die Gnadenvermittlung Mariens, aber sonst ist die Sache gegessen, wunderschön, kann man nur noch zack, zack. Hattlerdorf hat es wunderbar dargelegt. Und was haben wir erlebt? Es ist ein riesiger Aufbruch und das hat nichts zu tun, allein mit einer inneren Reformbedürftigkeit der Kirche. Sondern wie Kardinal Döpfner, das ist für mich eine der schönsten Aussagen über das Konzil, gesagt hat, die Kirche muss sich auch entwickeln und verändern, weil sie nur so der Fülle des Mysteriums Christi nahe kommen kann. Sie hat sozusagen immer wieder von ihrer eigenen Zeit her und ihrer Erfahrung her zu buchstabieren, um was es geht. Und solange ganze Völker, ganze Kulturen, man könnte auch sagen, solange die Frau nicht eine eigene Sprache ihrer Erfahrung einbringen konnte, ist die Kirche noch lange unterwegs und immer noch am Lernen. Insofern ist die Kirche immer eine lernende Pilgerin, die auf dem Weg zu buchstabieren und zu erfahren sucht, was ist ihr vorgegeben und geschenkt. Insofern bin ich der festen Überzeugung, auch wenn wir hunderte schöne Bilder haben, Christus ist uns immer noch voraus. Immer noch voraus. Und er wird uns immer noch überraschen und neu werden. Insofern möchte ich zusammenfassen, was für mich Glauben bedeutet seit Abraham. Glauben bedeutet für mich seit Abraham, dass dort, wo ich denke, alles ist aus, da gibt's nichts mehr. Glauben bedeutet, dass Gott einen neuen Anfang setzen kann. Und solange Gott seine Versprechen, das er uns am Schluss der Offenbarung gegeben hat, das ist das Problem der kosmischen Dimension und des neuen Himmels und der neuen Erde, es wäre wahrscheinlich gescheiter gewesen, ein bisschen Tischlerücken und Sehnenwanderung, statt so etwas wie einen neuen Himmel und einer neuen Erde und dann noch zu sagen, der Tod ist nicht mehr und jede Träne ist getrocknet und Friede, Gerechtigkeit herrschen, solange das nicht eine Erfahrung ist und nicht nur sozusagen ein zwielichtiges Zeichen, wo man nie weiß, ob man träumt oder nicht. Solange sind wir unterwegs. Und ich bin der Überzeugung, dass wir anfangen sollten, diese Erfahrungen aufzuholen, zu buchstabieren, denn dann wird die Kirche neu und wir verlieren endlich, das ist mein letztes Wort, die Habsburger Neurose, es geht alles zu Ende.
Ja, die Welt des Glaubens ist eine reiche, lieber Roman, und es ist toll, wie du durch diese Welt führen kannst und auf viele unglaublich spannende Dinge hinweisen kannst. Vielen herzlichen Dank, es war sehr, sehr inspirierend und anregend. Vielen herzlichen Dank.